Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir lassen uns gleich mal erklären, was eigentlich passieren würde, wenn Russland nach der anstehenden Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 im Juli den Gashahn dort ganz zulassen würde. Das wäre zwar ein Worst-Case-Szenario, aber leider gar kein so ganz unrealistisches. Und deshalb spielen wir das gleich mal durch. Außerdem berichten wir über den Sachverständigenausschuss, der untersuchen soll, welche Corona-Schutzmaßnahmen am Ende wirklich was gebracht haben. Denn übermorgen soll dieses Gremium ein Gutachten vorlegen, von dem die Bundesregierung abhängig machen will, welche Infektionsschutzmaßnahmen für den Herbst in Betracht kommen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Rund 30% des Erdgases, das wir in Deutschland verbrauchen, stammt derzeit noch aus Russland. Die Regierung will diesen Anteil verringern, aber von jetzt auf gleich geht das nicht, weil die LNG-Terminals für Flüssiggasimporte, die dafür wichtig wären, erstmal gebaut werden müssen. Noch sind wir also abhängig von Russland und Moskau macht sich das zunutze. Um politischen Druck auszuüben, hat die russische Regierung die Gaslieferung durch die Pipeline Nord Stream 1 auf 40% der vereinbarten Menge gedrosselt. Und die bange Frage, die Experten gerade umtreibt, lautet: Kommt da nach den anstehenden Wartungsarbeiten im Juli vielleicht gar kein Gas mehr raus? Was wäre, wenn Russland den Hahn dann einfach zulässt? Die Fachleute beim Deutschen Verein des Gas- und Wasserfachs haben verschiedene Szenarien durchgespielt. Und ich wollte vom Vorstandsvorsitzenden Professor Gerald Linke vorhin wissen, wie können sich Gasnetzbetreiber und Versorger auf dieses Worst-Case-Szenario vorbereiten?
Zum einen würde es darum gehen, jetzt schon Vorkehrungen zu treffen. Das heißt, man wird in jedem Fall auch die Privatkunden auffordern, sich solidarisch zu verhalten. Und das heißt, im Winter durch das Verbrauchsverhalten Gas zu sparen. Denn sie sind erstmal ja geschützt, aber man möchte halt eben möglichst die Produktion in Deutschland aufrechterhalten und möglichst geringe Eingriffe nur bei der Industrie vornehmen. Und das würde auch nicht durch die Netzbetreiber selber passieren, denn die Bundesnetzagentur hat ja bereits angekündigt, dass, wenn sich eine anhaltende Gasmangelsituation abzeichnen würde, sie dann auch den Notstand entsprechend ausrufen würde. Und das bedeutet, dass die Bundesnetzagentur zum Bundeslastverteiler wird und das Gas sozusagen zuweist. Und dazu hat die Bundesnetzagentur eine sogenannte Sicherheitsplattform entwickelt. Dort findet man die Daten der Industrie nach gewissen Kriterien gerankt. Die Kunden, die zum Beispiel die Industriekunden, die über Alternativen verfügen, die bivalent versorgt werden, zum Beispiel auch über Öl oder Strom oder die umstellen können oder die einfach auch ihre Produktion runterfahren können temporär, das werden sicherlich solche Kunden sein, die bei der BNetzA ganz oben auf der Liste stehen, während andere systemrelevante Kunden eher ganz unten anzusiedeln sind. So würde die BNetzA dann sich durch diese Liste durcharbeiten, um halt eben vor allem dann die geschützten Kunden auf keinen Fall zu tangieren.
Okay, aber das heißt im Klartext auch, wenn das so käme, was wir nicht wissen und nicht hoffen, wäre es ja doch so, dass dann letztlich bestimmte Verbraucher vom Netz getrennt würden, also vor allem industrielle Verbraucher. Was würde das denn konkret heißen? Also wie leicht kann man eigentlich so Teile des Gasnetzes sozusagen abnabeln, um den Druck an anderer Stelle im grünen Bereich zu halten? Und wie leicht kann man solche Bereiche später wieder in Betrieb nehmen, wenn man sagt, wir haben jetzt zum Beispiel Lieferungen via LNG erhalten?
Bei den Gasnetzen ist es wichtig, dass man sie nicht leer laufen lässt. Das heißt, man würde punktuell tatsächlich Absperrmaturen vor solchen Kunden schließen, gezielte Absperrmaßnahmen vornehmen oder, das hatte BNetzA auch angekündigt, in bestimmten Gebieten auch ratierlich kürzen. Ratierlich kürzen bedeutet, dass dann auch der Druck in einem Netz langsam sinkt. So ein Netz, insbesondere ein großes Transportnetz, verfügt über Leitungsatmung, ist also praktisch wie ein großer Speicher, puffert viel Gas. Aber wenn nun ein Versorgungsengpass lange anhält, dann reicht das auch nicht über mehrere Tage hinweg. Und das bedeutet, der Druck fällt ab unter einen kritischen Wert. Dann fallen entweder automatische Absperrmaturen oder Regelanlagen fahren zu, sodass man damit das Netz hydraulisch trennt und einen Mindestgasbezug in dem Netz behält. Das ist wichtig, denn es darf keine Luft in das Erdgasnetz eindringen. Es muss also immer ein gewisser Mindestdruck erhalten bleiben. Das ist später für das Anfahren entsprechend wieder bedeutsam.
Ich habe auf der Seite Ihres Verbandes gelesen, dass es da ziemlich ausführliche Beschreibungen gibt, wie Teile des Gasnetzes, die eine Zeit lang abgenabelt waren, dann wieder in Betrieb zu nehmen wären. Das ist nicht einfach.
Das ist nicht einfach, wenn es vor allem Privatkunden betrifft. Aber diesen Fall versuchen wir ja gerade zu vermeiden und den halte ich auch für unwahrscheinlich. Denn bei den Privatkunden ist es so, dass dann beim Wiederanfahren der Netze, sollte also man wirklich hier praktisch fast kein Gas mehr bis zur Haustür liefern können, dass vor einem solchen Wiederanfahren der Installateur ins Haus gehen muss, sich davon überzeugen muss, dass sicherheitstechnisch alles in Ordnung ist. Das ist einfach ein großer logistischer Aufwand. Abschwermaturen oder Sicherheitsarmaturen, die dann gefallen sind, sich also automatisch verriegelt haben, müssen dann wieder von Hand geöffnet werden. Dazu bedarf es halt eben großer Kolonnen von Handwerkern, die das mit Sachverstand machen. Und genau das möchten wir halt eben vermeiden, sehen aber halt eben wirklich gute Chancen. Einerseits wegen der geringen Mengen, die im Vergleich zur Industrie im Wärmesektor eingesetzt werden und andererseits natürlich auch wegen des Rankings, das genau diese Privatkunden schützt, auch wohl wissend, dass ansonsten der logistische Aufwand nur schwer zu stemmen ist.
Und bei Abschaltung von Leitungen, die die Industrie versorgt haben, wären die Probleme da weniger groß?
Einfach deswegen, weil ja die Anzahl der Industriekunden deutlich geringer ist und jeder einzelne Kunde dann aber auch überproportional viel mehr Gas bezieht als so ein Privathaushalt. Deswegen sind das punktuelle Maßnahmen, die man mit einer begrenzten Anzahl von Experten, zum Teil halt eben auch von den Unternehmen selber dann, die entsprechend Gas geschult sind, durchführen kann.
Herr Professor Linke, was ist Ihre Prognose? Wie werden wir gastechnisch betrachtet über den Winter kommen?
Ich gehe davon aus, dass Russland nach der Wartung der Nord Stream 1 auch wieder Gas liefern wird. Ich vermute allerdings auch, dass wir nicht auf die Mengen kommen, die wir uns wünschen. Denn man kann natürlich auch eine solche Situation ausnutzen, um eine gewisse Gefügigkeit oder Abhängigkeit zumindest zu demonstrieren. Und wir befinden uns aus meiner Sicht nicht in einem Gaskrieg, aber in einem Wirtschaftskrieg mit Russland. Und da könnten das durchaus probate Mittel sein, uns etwas kurz zu halten. Was allerdings die Prognosen anbelangt für den Winter, bin ich insofern optimistisch, als dass unsere Speicher zu 60% befüllt sind. Das ist schon mehr als in vielen anderen Jahren zuvor. Und auch deswegen, weil wir in dem Europäischen Verbund auch eine Solidaritätsgemeinschaft haben. Wir bekommen derzeit viel Gas aus Belgien, aus Italien. Hier haben sich Flüsse zum Teil umgekehrt. Wir werden die LNG-Terminals in Betrieb nehmen. Ich glaube, mit diesen Kraftakten in dieser Solidaritätsgemeinschaft und mit etwas deutscher Ingenieurkunst, was die LNG-Terminals in Wilhelmshaven anbelangt, schaffen wir das gut durch den Winter.
Aber die vorgegebenen Ziele, also 80% Speicherfüllung bis 1. Oktober, 90% bis 1. November, so will es das Gesetz ja, die werden wir vermutlich nicht schaffen.
So sagt es derzeit die Bundesnetzagentur. Sie sieht das sehr kritisch, dass man diesen Wert noch erreicht. Insbesondere der große Speicher Reden wäre noch zu füllen. Und der liegt gerade mal bei 17% Füllstand, hinkt also sozusagen dem Bundesdurchschnitt hinterher. Dazu brauchen wir unbedingt wieder Gasmengen über die Nord Stream 1 nach der Wartungsphase. Sonst werden wir dieses Ziel verfehlen.
Wenn Russland den Gashahn ganz zudreht, würde es zwar spannend, aber irgendwie bekämen wir auch das wahrscheinlich. In Infos und Einschätzungen waren das von Professor Gerald Linke vom DVGW, dem Deutschen Verein des Gas- und Wasserfachs. Die Flutkatastrophe im Ahrtal, die bald ein Jahr zurückliegt, hat uns allen vor Augen geführt, welche verheerenden Schäden sogenannte Jahrhunderthochwasser anrichten können. Eine Studie der Weltbank, publiziert heute im Fachmagazin Nature Communications, hat jetzt mal analysiert, wie viele Menschen auf dem Globus in Regionen leben, wo mit ähnlich katastrophalen Überschwemmungen zu rechnen ist. Das Resultat ist alarmierend. Es sind knapp 25% der Weltbevölkerung. Details von Volker Mrasek.
Man stelle sich folgendes Szenario vor. An allen Küsten, Flüssen und Bächen der Erde tritt eine Flut vom Ausmaß eines örtlichen Jahrhundertereignisses auf. Das gleiche geschieht dort, wo der Monsun massiven Regen bringen kann. Dann wären insgesamt 1,8 Milliarden Menschen betroffen. Mit anderen Worten, fast ein Viertel der Weltbevölkerung ist heute durch starke Hochwasser gefährdet und lebt in der Risikozone. Das Ergebnis der neuen Weltbankstudie habe ihn selbst überrascht, sagt ihr Erstautor, der deutsch-japanische Wirtschaftswissenschaftler Jun Rentschler.
Das schiere Ausmaß des Risikos, des Flutrisikos weltweit. Also wir haben 188 Länder analysiert und kein einziges Land davon bleibt quasi verschont von Flutrisiken.
Rentschler und seine Co-Autoren haben praktisch drei Weltkarten übereinander gelegt. Eine aller Überflutungszonen, eine der globalen Siedlungsstrukturen und eine dritte mit den Einkommensverhältnissen der Bevölkerung. Das alles mit einer hohen räumlichen Auflösung von 90 mal 90 Metern. Mehr als zwei Drittel aller stark hochwassergefährdeten Menschen leben demnach in Südostasien, die meisten in China und Indien. In beiden Ländern sind es fast 400 Millionen.
Also was wir zeigen in der Studie ist, dass die Flutrisiken sich besonders in küstennahen und flussnahen Gebieten konzentrieren. Und das sind vor allem die großen Flusssysteme in Südostasien, Brahmaputra, Ganges, Mekong River, auch in China Yellow River, auch in Nordafrika entlang des Nils. Da gibt es große Bevölkerungsgruppen, die in niedrig liegenden Flussgegenden leben.
Die neue Weltbankstudie zeigt zugleich, dass Jahrhundertfluten vor allem arme Bevölkerungsteile bedrohen. Fast 90% der Menschen, die einer starken Hochwassergefahr ausgesetzt seien, lebten in Entwicklungs- und Schwellenländern, sagt Weltbankökonom Rentschler.
Die Bevölkerung wächst, Städte breiten sich aus, die breiten sich aus immer weiter in Flutzonen. Und das heißt einfach, dass über die Zeit hinweg die Anzahl der Menschen, die in Flutregionen leben, immer weiter ansteigt. Also wenn wir diese Studie in 5 Jahren wiederholen würden, würde ich vermuten, dass wir eine noch höhere Anzahl an Menschen schätzen würden, die Fluten ausgeliefert sind. Das liegt auch zum Teil einfach daran, dass die sicheren Gebiete, da wo es keine Überflutung gibt, inzwischen einfach verbaut sind. In Bangladesch zum Beispiel.
Der Klimawandel tut sein Übriges. Der Meeresspiegel steigt kontinuierlich, Niederschläge werden intensiver und Überschwemmungen in Zukunft wahrscheinlich häufiger auftreten als bisher und noch mehr Menschen in Gefahr bringen. Vor knapp einem Jahr erschütterte eine Hochwasserkatastrophe den Westen Deutschlands. Starkflutgefährdet sind aber viel größere Teile des Landes und der Bevölkerung.
Die Trends, die wir in der Studie zeigen, sind global und da ist Deutschland natürlich keine Ausnahme. In unserer Studie schätzen wir, dass 14 Millionen Menschen in Deutschland in Hochrisikoflutzonen leben. Wie man solche Regionen auf die Risiken der Zukunft vorbereitet, das ist eine ganz wichtige Frage.
Thomas McDermott ist Umweltökonom an der Nationaluniversität von Irland in Galway. Obwohl er auf demselben Gebiet arbeite, sei er schockiert von den Ergebnissen der Weltbankstudie, teilt McDermott auf Anfrage mit. Dass fast 2 Milliarden Menschen weltweit in Risikozonen für starke Hochwasser leben, habe er nicht erwartet. Umso dringender sei es, unsere Treibhausgasemissionen zu reduzieren und intensiveren Hochwasserschutz zu betreiben. Gute Chancen dafür sieht June Rentschler selbst in den ärmeren Ländern Südostasiens. Sie könnten ihre Mangrovenwälder an den Küsten wiederherstellen, statt sie weiter abzuholzen. Das wäre eine natürliche und nicht allzu teure Lösung.
Volker Marasek über eine Weltbankstudie zu globalen Hochwasserrisiken veröffentlicht heute im Fachmagazin Nature Communications. Zu glauben, die Corona-Pandemie wäre vorbei, wäre ein Fehler. Denn spätestens im Herbst dürfte die Infektionsdynamik noch mal zulegen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und mancher Ministerpräsident würden deshalb gern schnell das Infektionsschutzgesetz ändern, damit auch nach dem 23. September, wenn die bisherigen Regeln auslaufen, noch Maßnahmen verordnet werden könnten, um die Fallzahlen zu verringern. Maskenpflicht in Innenräumen zum Beispiel oder Abstandsgebote und Kontaktbeschränkungen. Die freiheitsliebende FDP, die in Berlin mitregiert, will aber keine Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung durchwinken, von denen nicht glasklar belegt ist, dass sie auch was bringen. Und deshalb wartet die Ampelkoalition seit Wochen mit Spannung auf den Bericht des Sachverständigenausschusses, der die bisherigen Corona-Maßnahmen evaluieren sollte. Übermorgen soll das Warten nun ein Ende haben. Da soll das Gutachten der Bundesregierung vorgelegt werden. Und wir wollen deshalb mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth rekapitulieren, was bisher geschah und warum es vorab schon solchen Wirbel um diesen Sachverständigenausschuss gab. Volkert, erstmal, was unterscheidet den Sachverständigenausschuss vom Corona-Expertenrat?
Ja, der Corona-Expertenrat wurde von der Bundesregierung eingesetzt und blickt nach vorne, versucht Probleme frühzeitig zu erkennen und Lösungsmöglichkeiten zu skizzieren, also zu Omikron, Long-Covid oder Krisenkommunikation, Vorbereitung auf die Herbstwelle, das waren so seine Themen. Die 19 Mitglieder stammen überwiegend aus Medizin und Naturwissenschaft. Der Sachverständigenausschuss hat eine andere Aufgabe. Er blickt zurück, soll bewerten, was die Regeln des Infektionsschutzgesetzes eigentlich bewirkt haben. Und genau in dem Gesetz ist er übrigens auch verankert. Die 18 Mitglieder wurden je zur Hälfte von der Bundesregierung und vom Bundestag berufen. Auch hier sind Fachleute für Viren und für Medizin beteiligt, aber auch viele JuristInnen, eine Soziologin und ein Wirtschaftswissenschaftler.
Jetzt gab es ja von Anfang an Diskussionen um dieses Expertengremium, unter anderem, weil der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité zunächst Mitglied war, dann aber seinen Platz geräumt hat. Warum eigentlich?
Ja, Drosten vermisste Expertise für Epidemiologie im Gremium. Die sei entscheidend für die Beurteilung der Maßnahmen. Vor allem aber kritisierte er den Zeitdruck. Es gibt eine Vielzahl von Studien zur Wirksamkeit von Masken, 2G, 3-Regeln, Abstandsgebote, Veranstaltungsverbote, Hygienepläne, die alle systematisch zu sichten und die Ergebnisse dann methodisch sauber zusammenzufassen, dass er von einem ehrenamtlichen Gremium in wenigen Monaten einfach nicht zu leisten, kritisierte Christian Drosten. Für ihn ist Klaus Stöhr nachgerückt. Früher Leiter des Bereichs Influenza bei der Weltgesundheitsorganisation. Er vertritt oft andere Positionen als Drosten und hat viele der verordneten Corona-Maßnahmen immer wieder kritisch bewertet. Aber mit ihm kam ein ausgewiesener Epidemiologe ins Gremium.
Trotzdem blieb ja der enorme Zeitdruck bestehen und auch der Vorsitzende des Sachverständigenausschusses, der Juraprofessor Stefan Huster, hatte gegenüber der Süddeutschen Zeitung gesagt, Zitat, für die Evaluation der einzelnen Maßnahmen war die Kommission von Anfang an zu dünn aufgestellt. Die SZ hatte ja vor 3 Wochen dann auch erste Auszüge des Gutachtens veröffentlicht. Haben sich die genannten Probleme da bestätigt?
Auf den ersten Blick ja. Mehrere von der Süddeutschen Zeitung befragte Fachleute haben sich kritisch geäußert. Es sei nicht klar, warum manche Studien berücksichtigt wurden, andere nicht. Auch manche Schlussfolgerungen überraschen. Im Bericht wird die Null-Covid-Strategie negativ beurteilt, unter anderem, weil Australien ja am Ende geöffnet habe. Als das passierte, waren die Australier aber weitgehend geimpft. Unterm Strich gab es down under sehr wenige Corona-Opfer. Auf diese Kritik antwortete Hendrik Streeck für den Sachverständigenausschuss, dass der Süddeutschen Zeitung ja nur die Vorabversion vorlag. Der Bericht würde ständig weiterentwickelt. Man muss also abwarten, was am Ende drinsteht.
Was ist denn realistischerweise zu erwarten vom Bericht dieses Sachverständigenausschusses?
Die Aufgabe ist objektiv schwierig, nicht nur aufgrund des Zeitdrucks, sondern auch, weil es sehr wenig wirklich gute Studien zur Wirksamkeit einzelner Maßnahmen gibt. Ideal wäre ja, in einem Landkreis bleiben die Restaurants offen, im anderen werden sie geschlossen. Dann wartet man 3 Monate und beobachtet alles. Das hätten die Menschen aber kaum akzeptiert. Viele Studien vergleichen deshalb unterschiedliche Länder. Da spielen dann aber viele Maßnahmen gleichzeitig zusammen. Die Bevölkerungsstruktur ist verschieden, unterschiedliche Virenvarianten dominieren. Oft wurde in der Pandemie-Hektik noch nicht mal alle relevanten Daten erfasst. Von daher vermute ich, dass das Gutachten kaum einen echten Schlussstrich ziehen können wird und ein für alle Mal klärt, was wirkt und was bei der nächsten Welle umgesetzt werden sollte. Das ist einfach nicht realistisch.
Also viel Lärm und Aufwand für ein mutmaßlich mageres Ergebnis, dass der Politik wieder nicht die klaren Botschaften liefert, die sie so gern hätte?
Das ist zu erwarten, aber vielleicht gibt es ja eine Überraschung, da sollten wir offen sein. Worauf ich wirklich gespannt bin, sind die Kriterien, für die sich der Sachverständigenausschuss entschieden hat, um die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen zu bewerten. Also kommt es darauf an, wie groß die Übersterblichkeit am Ende der Pandemie war oder auf die Überlastung der Intensivstationen oder wie viele Leben für wie viele Euro gerettet werden konnten? Spielt dann Long-Covid eine Rolle? Die Arbeitsausfälle aufgrund der Infektion? Das ist einfach bisher gar nicht klar und die Gretchenfrage lautet, letztlich, was genau ist am Ende das Ziel der Pandemiebekämpfung? Hier muss die Politik zu einer Entscheidung kommen, um vernünftige Maßnahmen für die Zukunft zu planen. Und dafür könnte das Gutachten wichtige Impulse geben.
Infos und Einschätzungen zum Gutachten des Sachverständigenausschusses zur Evaluation der Corona-Maßnahmen, das wohl übermorgen der Regierung übergeben wird. Wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald man mehr weiß. Hier fehlen jetzt auch die Meldungen vom Tage von und mit Lucian Haas.
Es könnte mehr ferne Planeten mit flüssigem Wasser geben, als bisher gedacht. Das ist die Quintessenz einer Studie von Forschenden aus der Schweiz im Fachjournal Nature Astronomy. Sie zeigt, dass auch auf Gesteinsplaneten mit einer Uratmosphäre aus Wasserstoff und Helium flüssiges Wasser vorkommen kann. Modellsimulationen zufolge kann so eine Atmosphäre unter bestimmten Umständen einen Treibhauseffekt erzeugen, der dem auf der Erde ähnelt. Und das über Jahrmilliarden hinweg. Das dadurch mildere Klima ermöglicht die Präsenz von Wasser in flüssigem Zustand. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass die Suche nach potenziell lebensfreundlichen Welten im All bisher zu eng gefasst sein könnte. Flüssiges Wasser gilt als wichtige Voraussetzung für die Entstehung von Leben. Wildhunde in Afrika passen sich an den Klimawandel an, allerdings zu ihrem Nachteil. Wegen der steigenden Temperaturen pflanzen sich afrikanische Wildhunde in Botswana heute im Schnitt 3 Wochen später im Jahr fort als noch vor 30 Jahren. Damit fällt die Geburtsphase zwar weiterhin in vorteilhafte, kühlere Wetterlagen, die nachfolgende dreimonatige Nestphase, in der die Jungen sich im Bau aufhalten, verschiebt sich allerdings in Perioden mit wärmeren Temperaturen. Im Endeffekt führe das dazu, dass weniger Nachkommen überleben, schreiben Forschende aus den USA und Australien im Fachmagazin PNAS. Sie vermuten, dass die erwachsenen Tiere bei Hitze weniger jagen. Die Jungen und ihr Muttertier im Bau könnten deshalb nicht ausreichend mit Nahrung versorgt werden. Künstliche Intelligenz kann die Haltung von Hühnern verbessern. Und zwar indem KI-Systeme darauf trainiert werden, das Wohl der Tiere anhand ihrer Lautsprache zu erkennen und einzuschätzen. Forschende aus Hongkong haben ein System entwickelt, das mit Hilfe künstlicher Intelligenz charakteristische Notrufe von Hühnern von anderen Stallgeräuschen unterscheiden kann. Und zwar mit einer Genauigkeit von 97%. Mit dieser Technik ließe sich selbst in großen Freilaufställen mit über 10.000 Vögeln der Stresslevel der Tiere rund um die Uhr automatisiert überwachen, schreiben sie im Fachjournal Royal Society Interface. In früheren Studien hatten die Forscher bereits gezeigt, die Anzahl registrierter Notrufe junger Hühner kann als Indikator für die Sterblichkeit und Wachstumsrate ganzer Hühnerherden innerhalb einer Aufzuchtperiode dienen. Organische Dämpfe binden sich wie Wasserdampf an Salzkristalle. Das Salz zerfließt dabei an der Oberfläche und verklumpt. Das berichten Forscher der Universität Tokio im Fachjournal RSC Advances. Bisher war nur bekannt, dass Salz durch seine hygroskopische Eigenschaft Feuchtigkeit aus der Luft herausziehen kann. Die Forscher machten Versuche mit fein gemahlenen Calciumchloridsalz. Sie leiteten wasserfreie Luft darüber, die aber organische Dämpfe wie beispielsweise Chloroform enthielt. Dabei beobachteten sie, dass das Salz mit diesen ganz ähnlich reagierte wie mit Wasser. Die Erkenntnis könnte helfen, neue salzbasierte Verfahren zu entwickeln, um Luft in Innenräumen auf kostengünstige Weise von organischen Dämpfen zu reinigen. Coronaviren selbst rufen kaum größere Lungenschäden hervor, denn sie können die Lungenbläschen nur in einem sehr begrenzten Maß infizieren. Stattdessen nehmen vor allem spezielle Immunzellen, sogenannte Makrophagen, den überwiegenden Teil der in die Lungen gelangten Viren auf. Erst die dadurch getriggerte Entzündungsreaktion kann unter bestimmten Voraussetzungen zu schweren Lungenschäden führen. Das berichten Forschende der Berliner Charité. Sie haben Versuche durchgeführt, bei denen sie Proben menschlichen Lungengewebes und im Labor aus Stammzellen gezüchtete Lungenorganoide SARS-CoV-2 aussetzten. Es ging ihnen darum, die Infektionswege der Viren in der Lunge genauer zu entschlüsseln. Ihre Studie ist im European Respiratory Journal erschienen.
Soweit die Meldungen heute von und mit Lucian Haas.
Sternzeit, 29. Juni. Schaltsekunden und das Trödeln der Erde. Ein Tag hat 86.400 Sekunden. Wenn eine Schaltsekunde eingelegt wird, auch mal eine mehr. Morgen vor 50 Jahren war dies zum ersten Mal der Fall. Unser Planet dreht sich seit seiner Entstehung vor gut 4 Milliarden Jahren, aber er wird allmählich langsamer. Das liegt vor allem an den Gezeiten des Mondes. Die Flutberge liegen wie Bremsbacken auf der Erde. Anhand der Beobachtung von Sonnenfinsternissen lässt sich sagen, dass die Tageslänge um etwa 2 Millisekunden pro Jahrhundert abnimmt. Diese Abnahme erfolgt aber nicht gleichmäßig. Das Umverteilen der Materie im Erdinnern oder Wind- und Wasserströmungen lassen unseren Planeten leicht unrund laufen. Wenn nötig, fügt der Internationale Erdrotationsdienst eine Schaltsekunde ein. Entweder Ende Juni oder Ende Dezember. Seit der ersten Schaltsekunde hat es 36 weitere gegeben, zuletzt Ende 2016. Seitdem messen die Fachleute erstaunlicherweise eine geringe Beschleunigung der Erde. Dies liegt vermutlich an der Erwärmung, wodurch sich die Materie in den Ozeanen etwas anders verteilt und sich unser Planet wieder minimal schneller dreht. Mit den Schaltsekunden stellt man sicher, dass trotz der unregelmäßigen Erddrehung die Sonne im Schnitt um 12 Uhr mittags ihren Höchststand erreicht. Gäbe es die Schaltsekunden nicht, so würden sich Uhrzeit und Sonnenstand am Himmel langsam auseinander bewegen. Die Zeitmessung hat also trotz hochgenauer Atomuhren immer noch einen Bezug zu den Vorgängen am Himmel.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Die Regierung in Berlin will das Chaos an den Flughäfen lindern. Was man dazu plant, verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.